Der Tein Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein Podcast. Da sind wir wieder im neuen Jahr. Und heute soll es um ein Thema gehen, das die Entwicklung von Tein auch so ständig und intensiv begleitet, nämlich Datenschutz. Darüber rede ich mit Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei Metaways. Moin Conny.
Moin, grüß euch.
Conny, Datenschutz ist über die Jahre schon sowas wie dein Steckenpferd geworden. Habt ihr so Leitsätze oder Leitlinien bei der Entwicklung, die auf den hohen Datenschutzstandard bei Tein abzielen?
Also wir haben, glaube ich, nicht so richtig welche formuliert. Wir haben uns ja eher mit, es ist ja eher diese ganze Open-Source-Leute, zumindest wie sie sich damals gebildet hat, das ist ja so eine, ich sag mal, eine Gruppe von Leuten oder ein Schlag von Menschen, denen eigentlich implizit klar ist, was sie wollen oder auch gerade im Bereich Datensicherheit, Datenschutz, Datenhoheit, Datenintegrität. Ich glaube, wenn man auf irgendwie Open-Source-Veranstaltungen ist, dann trifft man kaum jemand, der da irgendwie eine völlig abweichende Sichtweisen hat. Von daher haben wir das jetzt nie verschriftlicht, sondern ist das eher so ein Kontext, eine Bubble, in der man sich bewegt, wo einfach ganz klar ist, Datenautonomie, Datenschutz, Datensicherheit sind gesetzt. So, da dreht sich's immer drum, da ist man relativ kompromisslos.
Das heißt also auch eben diese Tatsache, dass Tein Open Source ist, spielt da auch bei Datenschutz natürlich eine große Rolle.
Ja, klar. Also Datenschutz ist ja auch ein weites Feld. Gott sei Dank kann man sagen, ist ja die DSGVO in Europa jetzt da, die auch vieles klargestellt hat und wo es ja Datenschutz nicht nur der Schutz vor unberechtigtem Zugriff ist, sondern es ist ja auch das Thema Datensicherheit, Schutz vor Datenverlust, Nachvollziehbarkeit, Integrität und diese Dinge. Ja, auf jeden Fall. Und das sind Themen, die ja unter anderem, also allein das Ding, dass ich ja überhaupt gar nicht weiß, was mit meinen Daten passiert, wenn ich den Quellcode einer Software nicht kenne. Also es ist ja schon eine große Motivation für viele, überhaupt in die Open-Source-Welt einzusteigen. Weil man sagt, wir Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und Kontrolle kann ich halt machen, wenn ich Zugriff auf den Source-Code habe.
Ist ja häufig bei Software so, dass man irgendwie Angst hat, dass sie so ein bisschen nach Hause telefoniert, wie man das dann früher vor allen Dingen im Feld von Microsoft so genannt hat. Deswegen kann man natürlich bei Open Source so ein bisschen ausschließen, ne? Weil man reingucken kann, wo schickt er meine Daten hin, wo landen die?
Ja, ich finde, ausschließen kann man nie was. Also man sollte natürlich nachgucken. Da ermutige ich auch jeden zu, also sich auch unseren Code anzugucken und sich auch den Code oder die Projekte anzugucken, mit denen man unterwegs ist. Das wird ja viel zu wenig gemacht. Also es kommt ja immer wieder mal vor, dass irgendwelche super etablierten Projekte, die weltweit viel eingesetzt werden, dann auf einmal doch gravierende Sicherheitslücken haben. Also von daher, nur weil jemand Open Source macht, heißt das nicht, dass er alles richtig macht oder dass er automatisch zu den Guten gehört. Das Gute an Open Source ist, man kann nachgucken und das sollte man machen. Und ja, es gibt ja auch, und das finde ich auch gut, es gibt ja auch Leute, die das echt machen, die auch eine Software beobachten, die einfach die Netzwerkverbindungen beobachten, eine Firewall haben, die sie Rückmeldungen gibt und sowas alles. Sicherlich alles sinnvolle Geschichten, kann man machen. Und wenn man es bei Tein macht, wird man feststellen, ja, die geben sich da echt Mühe. Ich würde da aber nicht für jede Open-Source-Software auf diesem Planeten meine Hand für ins Feuer legen, dass die beispielsweise nicht nach Hause telefoniert oder irgendwas Komisches macht.
Kommen wir mal direkt zu Tein. Welche konkreten Maßnahmen gibt es denn so in Tein, was Datenschutz betrifft?
Das ist natürlich eine sehr offene Frage. Da könnte ich jetzt bis noch viele Stunden drüber reden. Ich glaube, was bei Tein ja schon von Anfang an der Fall war, wir hatten, und das ist ja schon lange her, schon über 10 Jahre her, unser erstes Release, da lag schon eine Privacy Policy dabei, wo wir genau aufgeführt haben, wo die Daten langgehen und wo auch bis heute noch drinsteht, wo gegebenenfalls Daten zu Drittanbietern kommen können. Und da sind wir oft für belächelt worden, haben die Leute gesagt, wir wissen überhaupt gar nicht, was ihr von uns wollt. Es gab ja zwischendurch, das war ist jetzt vielleicht so 8, 9 Jahre her, da gab es diese, war so ein großer Hype, der hieß Mashups. Da wurden verschiedene Internet-Services zusammengebundelt unter einer Oberfläche und allen war eigentlich egal, wo die Daten gespeichert werden und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann man, das ist schon unique für Tyne, auch gerade für die Projektlaufzeit, dass immer klar war, Datenhoheit wollen wir selbst haben. Alle Daten, alle Verarbeitung, alles, was wir machen, machen wir bei uns selbst. Und selbst so Sachen wie beispielsweise Geocoding. Das ist jetzt auch gerade hier in, jetzt im letzten Release haben wir es jetzt auch nicht mehr ausgehalten. Das war früher ein Feature, wo man nicht, wo man die Daten zu OpenStreetMap schicken konnte. Das ist jetzt immer noch so, aber wir haben jetzt überall Adapter eingebaut und haben uns auch in unsere eigenen Angebote, in unseren eigenen Hosting, haben wir jetzt eigene Geocoding-Services drin, eigene Map-Services drin, sodass man wirklich sicher ist, wenn ich Tyne benutze, sind alle Daten, die ich erhebe, die anfallen, die gespeichert werden, die anfallen, sind quasi nur bei mir, mal ganz abgesehen von den Verbindungsdaten, die natürlich naturgemäß auftauchen, wenn ich in München sitze und auf meine Tyne-Installation in Hamburg zugreife, dann gibt es ein paar Verbindungsdaten, aber wirklich alles andere haben wir komplett in der eigenen Hand. Das vielleicht mal so von außen, weil sonst könnte ich jetzt wirklich, denn ich soll das machen, Tanja, sonst könnte ich jetzt echt über viele Features reden.
Aber hast du so ein paar Lieblingsfeatures sozusagen, was Datenschutz betrifft? So den Datentresor zum Beispiel oder solche Sachen?
Ja, das ist natürlich, klar, das ist ein cooles Feature. Ich glaube aber, wir wollen irgendwann noch eine Episode über einen File Manager machen.
Ja, stimmt, ja.
Da geht es natürlich um ein Feature, da geht es um besonders schützenswerte Daten, die vielleicht auch an der Grenze zur Verarbeitbarkeit sind. Genau, gibt es das Feature, aber das erklären wir, glaube ich, ein andern Mal. Was ich ein sehr gutes Feature oder ein cooles Feature finde, ist die Historie, die wir ja wirklich so gut wie an allen Datensätzen dran haben und auch schon lange. Das ist ja die, was jetzt in der DSGVO drin ist, Datenintegrität, was wir schon lange, lange drin haben, dass wir also nachvollziehen können, wie ist ein Datensatz zustande gekommen, wann ist welches Datum in die Datenbank gekommen, wer war das, wann. Genauso wie, dass wir Löschkontrolle haben. Das spielte sozusagen, also das war dann wirklich so, als dann die DSGVO rauskam, wo man sagen konnte, jawohl, guck mal, wir müssen gar nichts mehr machen. Es war schon immer sinnvoll und Gott sei Dank hat jetzt der Gesetzgeber das irgendwie auch mal in vernünftiger Weise hingeschrieben und auch gefordert, dass es sowas gibt. Also gerade Historie, Löschkontrolle, auch Löschpolicies finde ich, ja, eine coole Geschichte, wo jetzt nicht jeder sofort dran denkt, wenn er sagt, bei Datenschutz, weil die meisten denken an Datenzugriffsschutz. Aber deswegen mal den Spot auf die Historie.
Du hast jetzt gerade schon das Stichwort DSGVO genannt. Es gibt ja auch ein eigenes DSGVO-Feature mittlerweile in Tyne. Was kann das denn eigentlich?
Ja, das ist klar, das war, ich glaube, von den letzten Episoden eine Rückmeldung. Wir reden auch öfter mal über Sachen, die nicht für alle zugänglich sind, weil die vielleicht als Add-ons draußen sind. Und das weißt du vielleicht besser als ich, liebe Tanja, weil ich bin immer im Projektkontext unterwegs und weiß gar nicht, was jetzt so genau in der Tyne Groupware Standard Edition drin ist. Ich glaube, DSGVO, glaube ich, du korrigierst mich, wenn es falsch ist, ist ein Add-on, was man dazu buchen kann.
Nee, das sollte eigentlich im Standard drin sein. Also im Standard ist es kein kaufbares Add-on.
Das wäre in den Shownotes. Nochmal klarstellen. Na, auf alle Fälle ist es ein Add-on, was dafür, oder ist es ein, nein, es ist ein, egal ob es jetzt, wie man da rankommt, es ist ein Add-on fürs Adressbuch, wo man nochmal in spezieller Weise den Fragen nachgehen kann, die von der DSGVO gefordert werden. Die eine Frage, wo genau kommen eigentlich meine Daten her, also die Datenquelle? Und damit ist jetzt nicht nur gemeint, wer ist denn die bearbeitende Person, sondern auch, was ist wirklich die Datenquelle? Kommen die aus einer Internetrecherche? Hat mir mein Gegenüber diese personenbezogenen Daten selbst ausgehändigt? Hatte ich eine Visitenkarte? Was auch immer, also die Datenquelle. Da kann man also nachhalten, wo kommen die Daten her und wo wir dann wirklich feldweise und auch zu dem Datum, wo es eingetragen wird, immer die nutzende Person fragen, wo kommen die Daten her, die du gerade hier eingetragen hast? Und dann halten wir das Feld genau vor. Und die zweite große Frage, die auch die DSGO fordert, ist, wofür darf ich diese Daten eigentlich verwenden? Und da kann man also in Teilen dann die möglichen Verwendungszwecke nachhalten. Das wären so Sachen wie Newsletter-Anmeldung oder was weiß ich, Telefonmarketing oder Auswertung der Daten, des Nutzungsverhaltens, was auch immer. Das ist also beliebig. Man kann in der Installation anlegen, welche Verwendungszwecke gibt es denn? Und dann kann man nachhalten, wann welcher Kontakt welchem Verwendungszweck zugestimmt hat oder auch widersprochen hat. Das wird dann alles datumsgenau festgehalten, können auch Kommentare dazu gemacht werden. Oder auch sowas, wenn ein Kontakt dann wirklich der Nutzung widerspricht, dass man auch aller Nutzung, dass man das nachhalten kann. Oder auch sowas wie Ablaufdatum, dass man sagt, okay, wir dürfen diese Daten jetzt für ein Jahr verarbeiten und danach werden sie automatisch gelöscht. Da würde man dann schon, wenn man die Daten einträgt, direkt das Ablaufdatum mit eintragen. Das ist so grob der derzeitige Stand von dem DSGVO-Add-on.
Das ist ja schon mal eine ganze Menge.
Ja, und wir sind auch das, ich weiß gar nicht, du fragst ja mal zum Schluss vom Podcast nach Ausblick. Das ist mal auf. Aber wir sind auch derzeit wieder ganz kräftig dabei, am DSGVO-Tool zu schrauben. Ja, genau.
Och, willst du da schon mal ein bisschen spoilern, oder?
Ja, bis jetzt, ja, gerne. Also, weil das macht natürlich auch Spaß. Ich weiß nicht, manche Leute kennen ja vielleicht schon dieses den Poll-Client im Kalender, so Terminabstimmung. Das ist ja sozusagen eine kleine, ich nenne es mal Mikropage, die dann nicht nur von den Leuten, die einen Account in Teilen haben, zugänglich ist, sondern von allen Leuten, also so ähnlich wie das Doodle-Feature. Und mit dieser Technologie bauen wir jetzt auch Consent-Pages, sodass man jeder Kontakt im Adressbuch quasi selbst zustimmen oder ablehnen kann den möglichen Verwendungszwecken seiner Daten und dass es sogar möglich ist, sich, wenn man jetzt den Link kann man dann kriegen im Zuge eines Newsletters, dass wenn ein Newsletter über Teilen verschickt wird mit dem Massmail-Feature, dann steht halt unten drunter ein Link, sodass ich meinen Consent sozusagen auch eine Zustimmung oder die Ablehnung oder was auch immer dann hinterlegt wird für einen Newsletter oder andere Datenverwendungszwecke dann selbst managen kann. So, das ist grob das Feature, um das es gerade geht, was sehr spannend ist und was uns auf einmal quasi mit den ganzen E-Mail-Add-ons, die ja in den letzten Jahren dazugekommen sind, über die wir vielleicht auch in einer anderen Episode nochmal reden, uns einmal in die Lage bringt, dass wir ein Newsletter-Tool sind. Und das, ja, finde ich ziemlich cool.
Time wächst. Sag mal so, gerade beim Einrichten von Teilen, kann man da als Admin oder User Fehler machen, was Datenschutz betrifft? Oder kann man da eigentlich unbesorgt loslegen?
Ja, Fehler kann man ja immer machen. Ein Fallstrick, der vielleicht der Open-Source-Natur geschuldet ist. Wir sehen das ganz oft in der Community und auch bei Leuten, die dann bei uns nach dem Support anfragen. Die installieren halt, die laden sich Teilen runter, das Source-Code-Quellpaket, laden das auf irgendein billig Webhosting hoch und wenn wir denen dann helfen sollen, dann sehen wir, dass in dem gleichen Webhosting noch ein WordPress drin ist und noch irgendwas, wo wir mal sagen, also es hat wirklich nichts auf dem gleichen Hosting zu tun. Es hat vielleicht noch nicht mal was bei einem Shared Hoster zu suchen, weil wir reden bei Teilen über personenbezogene Daten, oft auch sehr heiße Daten. Und man redet beim CNS-System um Systeme, wo es um Veröffentlichungen geht, die oft schwere Sicherheitslücken haben und world reachable sind. Das soll man nicht so dicht zusammenlegen. Also das ist ein Fehler, der leider, leider relativ oft gemacht wird im Open-Source-Umfeld bei den Nutzenden, wo man wirklich, ja, so, da gruselt es mich jedes Mal, wenn ich sowas sehe. Ein zweiter Fehler, den man oft sieht, Gott sei Dank jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr ganz so häufig, dass ohne Zertifikate gearbeitet wird, weil auch gespart wird oder man bei einem Billighoster ist und so. Gott sei Dank wird es immer weniger, auch weil die Browser da die Daumenschrauben anziehen. Aber das sind so zwei ganz klassische Anfängerfehler, die man leider viel zu oft begegnet, die gemacht werden und die natürlich tödlich sind für Datenschutz.
Und ich meine, das heißt ja immer so, das größte Problem oder das größte Risiko sitzt vorm Monitor. Wie schützen wir denn den User vor sich selber?
Ja, da gibt es ja auch ein Füllhorn von Features, das nur angedeutet, Multifaktor-Authentifizierung, Passwort, Policies, Rechte, Rollen und so weiter. Ich glaube, das ist so umfangreich. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir irgendwo so ein Brainstorming mal gemacht über mögliche Folgen. Ich glaube, da kann man eine ganze Folge zu machen. Also gibt es eine Reihe von Features und absolut richtig. Muss immer ein bisschen, also als wir angefangen haben mit Tine, wurde das viel von Nerds verwendet und die wussten, das ist wahrscheinlich auch alles jetzt super pauschal, aber die wussten im Wesentlichen, viele Nerds wissen, was sie tun. Und je weiter sich die Software verbreitet hat, desto unbedarftere Nutzende haben wir dazu gewonnen, sodass auch die Features auf der Seite immer weiter wachsen mussten. Ich glaube, wir haben letztes oder vorletztes Jahr ein Feature eingebaut, wo wir den Browser abgewöhnen, dass er sich das Passwort merkt. Was Browser gar nicht vorsehen, sondern man kann normalerweise auf einer Webseite, kann man sozusagen, man kann als Webseite nicht kontrollieren, ob der Browser sich das Passwort ein Passwort merken darf oder nicht, weil das ist eine Browser-Einstellung. Wenn man jetzt aber sagt, man hat einen Computer, der beispielsweise in einem Verein steht, auf dem Schreibtisch, und der Erste fängt an und gibt seine Zugangsdaten an und sagt dem Browser Zugangsdaten speichern, das ist natürlich auch wirklich ein gravierendes Datenschutzproblem. Und das konnte man eigentlich, die Browser sehen das nicht vor, dass man das verhindert. Und da ist jetzt vor ein, zwei Jahren ein Feature reingekommen, wo wir echt mit enormem Aufwand verhindern, wo wir ein Passwortfeld gebaut haben, was der Browser sich nicht merkt. Nur ein kleiner Schmankerl am Rande. Ja, da gibt es wirklich einen Füllhorn auch von Möglichkeiten.
Gibt ja auch sonst oftmals jetzt gerade in Zeiten von vermehrtem Homeoffice und Remote Work so die Situation, dass man dann seinen Rechner zu Hause einfach mal so stehen hat, eingeloggt ist und so weiter. Da gibt es jetzt auch mittlerweile so einige Sicherheitsmechanismen, dass da nicht plötzlich der Sohnemann komische Sachen machen kann.
Ja, das ist auch wieder so ein Fall. Natürlich sollte eigentlich ein Mensch, der heutzutage mit dem Computer interagiert und in dieser Situation ist, einen neugierigen Teenager-Kind zu Hause zu haben oder was auch immer, oder neugierige Mitarbeitende, der sollte, wenn er einen Rechner verlässt, Bildschirmsperre reinmachen. Klar, so, weil das leider nicht bei jedem, also sollte man eigentlich in der Grundschule auch lernen, meiner Meinung nach. Es passiert aber nicht. Und deswegen gibt es so Features in Tine, die einfach messen, wie lange man nicht mit der Maus gerührt hat und die einem dann wieder den Bildschirm sperren oder nochmal das Passwort verlangen und so. Da kann man über die Konfiguration viel machen. Und wir haben ja im Zuge, ich glaube vor 2, 3 Jahren, wo wir MFA eingeführt haben, die sogenannten Area Logs eingeführt, dass man dann auch Anwendungen, die besonders schützenswerte Daten mit sich tragen, dass man die nochmal intensiver schützt. Beispielsweise wäre das Human Resources Modul oder das Sales Modul. Da sind wirklich oft sehr heiße Daten drin. Die kann man dann so konfigurieren, dass man sagt, wenn ich die letzten 5 Minuten nicht meine Maus in Tine bewegt habe, dann wird das Human Resources Modul wieder gesperrt. Und wenn ich das, obwohl quasi Tine noch da ist, auch der Kalender dann in so einer Konfiguration noch bedienbar ist, aber wieder der Zugriff aufs Human Resources Modul ist weg. Und wenn ich da wieder rein will, dann muss ich halt mein MFA erneut eingeben.
Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen das Hosting angedeutet. Welche Rolle spielt denn da tatsächlich der Hoster? Also können die Leute sicher sein, dass unser SaaS gut abgesichert ist?
Ja, jetzt sag bitte ja. Natürlich, was soll ich jetzt sagen, außer ja. Ich glaube, was man uns zugutehalten kann, ist, dass wir ein deutscher Anbieter sind, dass wir unter deutschem Recht stehen, dass wir alle unsere Hostings in Hamburger Rechenzentren machen, in denen wir komplett wirklich alles selbst machen. Das heißt, wir mieten da ja nur Klima und Strom. Die Rechner sind unser Eigentum, alles Netzwerkequipment ist unser Eigentum. Wir kriegen nur Uplinks und was passiert, ist sozusagen außenrum, ist dann alles. Also auch die autonomen Systeme sind uns selbst. Und alles, was halt das Internet sieht, ist nur verschlüsselter Verkehr. Natürlich muss man uns vertrauen. Das geht überhaupt gar nicht anders. Die einzige Möglichkeit, die es dann noch gäbe, die wäre, dass man sagt, die Daten sind auch bei uns verschlüsselt. Die werden quasi nur im Endgerät entschlüsselt. Das ist aber sehr, sehr kompliziert. Dann sollte man sich auch wirklich den Quellcode durchlesen oder sollte gut auditiert sein. Und der verhindert halt auch eine ganze Reihe von Features. Also wenn alle Daten auf dem Server verschlüsselt sind, kann ich beispielsweise keine Suche auf dem Server machen, sondern muss ich alles auf jedem Client, auch alle Daten auf jedem Client haben. Das ist so ein bisschen eine Abwägung. Von daher würde ich sagen, für chinesische Dissidenten, die es wirklich sehr, sehr sicher brauchen, die wollen sich bestimmt auch mal mit uns unterhalten und wollen einen Eindruck haben, weil das schon auch mit Vertrauen zu tun hat. Wenn man aber auf der anderen Seite der Skala ist oder wenn man normaler Anwender ist oder auch aus dem deutschen Rechtsraum kommt, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, Metaverse ist eine sehr vertrauenswürdige Firma. Wir kennen die Technik dahinter, wir kennen das Rechtssystem. Ja, und das ist einfach in der DNA von Metaverse, ordentlich mit den Daten umzugehen. Und da kann man uns auch sehr viele Nachfragen stellen. Da gibt es ja dann die Auftragsdatenverarbeitungserklärung, in der viele Details geklärt sind. Ja, so. Von daher würde ich, das ist ja auch unser Anspruch, deswegen haben wir damit ja auch angefangen, schon sagen, jawohl, da würde ich einen grünen Haken dran machen.
Ein großes Feature oder ein großer Vorteil von Tine sind ja auch die offenen Schnittstellen. Also das Tine sich dann auch gerne mal mit anderen Programmen unterhält. Wie ist denn da der Datenschutz geregelt? Also da sind ja dann, im Zweifel sind das ja Lücken.
Ja, mal gucken, ob ich die Frage richtig verstehe. Die Schnittstellen sind ja natürlich alle authentifiziert. Es gibt ganz wenige, ich glaube, es gibt so, ich meine, das Installationslogo ist weltöffentlich einsehbar und der Installationsname. Aber viel mehr ist es, glaube ich, nicht, was Tine, ohne dass man sich authentifiziert hat, rausrückt an Daten. Und natürlich, wenn ich jetzt Schnittstellen baue oder wenn ich einen Schnittstellenbaukasten von Tine verwende, muss ich natürlich wissen, was ich tue, in dem Sinne, dass wenn ich Daten an Drittsysteme übermittle, dass ich hoffentlich diese Drittsysteme im Griff habe, dass sie entweder mir gehören oder wenn sie nicht mir gehören, dass ich die jeweiligen Einwilligungen habe oder dass es die Notwendigkeit der Datenverarbeitung dahin gibt. Das können wir natürlich niemanden abnehmen. So, das würde ich aber erstmal, wenn du sozusagen diese Schnittstellen ansprichst, würde ich denken, die müssen natürlich mit Herz und Verstand dann eingesetzt werden. Nur weil man Tine verwendet, heißt das nicht, dass man nicht auch eine Eselei machen kann.
Darauf wollte ich hinaus, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, aber durchaus auch da Tine jetzt nicht irgendwelche fiesen Löcher reißt, sondern eigentlich ist das alles dicht und...
Ja. Ich glaube, es gibt schon Edge-Cases, die gar nicht so leicht sind. Das ganze Thema Synchronisation auf mobile Endgeräte, da muss man sich auch immer die Frage stellen, wie gut habe ich eigentlich diese mobilen Endgeräte im Griff? Was passiert, wenn so ein Gerät geklaut wird? Was da wirklich wehtut, was mir wehtut, dass man in dem Active-Sync-Kontext das sehr gut im Griff hat, dass wir da ja auch Policies zu den Geräten pushen können, die sagen, du kannst nur synken, wenn dein Gerät auch passwortgeschützt ist, dass man so Features hat wie Remote Wipe, also wenn ein Mitarbeiter anruft und sagt, Mensch, ich habe mein Gerät verloren, dann kann man das sofort auch löschen aus der Ferne. Das sind natürlich super Datenschutzfeatures, die aber leider nur also mit dem Active Sync Protokoll funktionieren und da können wir jetzt auch lange drüber reden, warum ich da leider zu sage. Mit den schönen offenen Protokollen, wie zum Beispiel CalDAV, CardDAV und so weiter, da ist es so ohne weiteres nicht möglich. Da muss man dann zusätzlich noch ein MDM am Start haben. Das sind so Dinge, da sollte man wirklich drüber reden, wenn man das im professionellen Einsatz hat. Auch, ja, welche Schnittstelle öffne ich wirklich? Und deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, in Tine Schnittstellen zu schließen. Beispielsweise die CalDAV-CardDAV-Schnittstelle, die ist in deiner Konfiguration. Dass wenn man sagt, boah, wir haben das nicht im Griff mit unseren mobilen Endgeräten, dann sollte man die vielleicht auch nicht für seine Nutzer anbieten.
Einmal für mich Ahnungslose, ist das jetzt irgendwie festgelegt auf, ob man ein Android-Gerät hat oder ein iPhone oder
nee, können da alle also, beschäftigen? Wenn man Geräte von der Stange kauft, dann können sowohl Android als auch iPhone Active Sync, das sind ja dann meistens im Menüpunkt, heißt es dann Exchange-Konto einrichten oder sowas, das ist das Marketing-Word dafür, technisch ist das Active Sync. Wenn man sich aber jetzt sagt, Mensch, ich bin so Open-Source-affin, ich will hier gar nicht das Android, sondern ich nehme irgendein anderes Betriebssystem, ein alternatives, entweder ein Android, wo Google-spezifisch rausgeworfen werden oder noch was Spezielleres, die haben dann immer Active Sync nicht dabei, weil Active Sync eine zu lizenzierende Technologie ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe mal gehört, dass Microsoft an jedem Smartphone $10 verdient, egal wer das verkauft, aufgrund der ActiveSync-Lizenz. Das ist natürlich, das schmerzt wirklich aus Open-Source-Perspektive, aber leider gibt es in der freien Welt kein Protokoll, was die Provisionierung mitdenkt. Das ist da der Hintergrund.
Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen so einen kleinen Spoiler und jetzt auch mit den Programmen, die man noch so mit einbaut, wo geht dann Tyne da in die Richtung? Also welche Richtung schlagen wir da ein? Hast du da schon so ein bisschen ein paar Leckerlis an Bord?
Ah, das ist jetzt die Frage nach Ausblick.
Ja.
Nach Ausblick im Bezug von Schnittstellen oder Zusammenarbeit.
Genau.
Ja, ich glaube, was du ja auch schon kennst, weil wir es jetzt schon seit vielen Jahren bei Metabase verwenden, ist die Integration in die Matrix-Welt. Matrix heißt für dich Element, also quasi das Chat-System. Das ist ja technisch gesehen das Matrix-Netzwerk. Und da haben wir seit einigen Jahren den Matrix Synapse Integrator. Also wo wir gesagt haben, das ist einfach ein Top-Chat-System. Es macht jetzt gar keinen Sinn, dass wir uns ein eigenes Chat-System implementieren. Genau, der ist auch schon lange veröffentlicht. Ist nur zu empfehlen, dass wenn man gescheit Chat machen will, dann nimmt man natürlich nicht, ich könnte jetzt ganz viele Markennamen nennen, sondern ein dezentrales Chat-System. Und da ist aus unserer Sicht einfach Matrix das Beste, was der Markt zu bieten hat. Und dann installiert man in Tyne den Matrix Synapse Integrator. Der ist aber schon da, der wird sicherlich auch noch ausgebaut. Das ist schon, wir wollen den schon lange noch weiter ausbauen. Das ist aber ja ein bisschen, wie es so ist, weil man hat immer so viel vor und es wird dann meistens das gemacht, wo es konkrete Projekte zu gibt, wo es konkretes Kundeninteresse zu gibt und sprich damit auch Budget. Das ist leider bei dem Matrix Synapse nicht so das Thema, weil das wirklich ein Nerd-Thema, ein sehr open-sourciges Thema ist und die meisten, die bei uns halt Budget hinterlegen, die haben halt das System dann doch nicht so frei aufgesetzt, wie das mit Matrix der Fall war. Eine andere Sache, die ich auch sehr, sehr gerne machen würde dieses Jahr, wo ich jetzt noch kein konkretes Projekt habe, wäre noch weiter in das Thema Videotelefonie reinzugehen. Das ist zwar eine Sache, die kann Matrix selbst auch schon. Also du kannst ja jetzt im Element-Chat kannst du direkt irgendjemand, der on ist, kannst du anrufen, sowohl einen Audio- als auch einen Videoanruf. Sowas würde ich aber ganz gerne eigentlich noch direkt in Tyne einbauen, dass man sozusagen direkt aus Tyne raus einen Videoanruf tätigen kann und den dann vermutlich technisch vermittelt durch einen Big Blue Button oder durch einen Jitsi. Das sind ja Systeme, mit denen wir uns super intensiv während der Pandemie auseinandergesetzt haben und für Kunden auch im großen Stil betreiben. Und da hätte ich schon noch voll Bock drauf, das auch so schnittstellenmäßig noch in Tyne reinzubringen. Man könnte sich auch so Sachen vorstellen wie automatisch Meetingräume erstellen, wenn man einen Kalendertermin erstellt und sowas. Also da gäbe es, glaube ich, noch ein paar low-hanging fruits, wie das so schön heißt, die man da noch abräumen könnte in Richtung Schnittstellen.
Und da können wir ja auch mit ruhigem Gewissen sagen, da haben wir uns den Quellcode von den Systemen auch tatsächlich genau angeguckt. Und
ja, das ist ein sehr gutes Thema. Ich glaube, Tanja, du warst ja mit dabei oder ich glaube, wir haben ein White Paper zugeschrieben, was du auch für uns gemacht hast oder dann in Form gebracht hast. Da waren wir baff erstaunt, dass man sagt, man nimmt ein Open-Source-System wie das super weit verbreitete Jitsi-System und findet Datenschutzlücken das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, aber ich glaube, eine Sache, die wirklich super weit verbreitet ist, dass überall diese Gravatars verwendet werden. Das heißt also, dass man einen Webdienst eines Dritten verwendet, um aus einer E-Mail-Adresse ein Avatar-Bild zu machen. Also sozusagen ein Gesicht dazu zu kriegen. Und das ist im Sinne der DSGVO eine unerlaubte Datenübermittlung personenbezogener Daten. Ist halt im Jitsi im Standard drin, so wie in vielen, vielen anderen Open-Source-Software. Also von daher genau hingucken, lohnt.
Was wir natürlich ganz brav gemacht haben.
Ja, genau. Und wäre ich jetzt besser vorbereitet, könnte ich, glaube ich, noch 1 oder 2 andere Lücken nennen, die wir da auch noch gefunden und abgestellt haben. Könnten ja noch die Shownotes. Ja, genau. Von daher, das ist absolut richtig, haben wir uns intensiv mit beschäftigt.
Fehlt dir noch irgendein Punkt in Richtung Datenschutz, den du jetzt unbedingt aufführen möchtest, nochmal nennen möchtest für Tein? Eine flammende Rede?
Eine flammende, ich habe schon so viel Flammen geredet. Ich glaube, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja das Thema Zugriffsschutz, das, was viele unter DSGVO verstehen. Und bevor wir jetzt aber den Podcast damit sprengen, würde ich denken, wir machen doch sicherlich nochmal eine Folge, wo wir auch technisch konkreter auf die ganzen Sicherheitsfeatures eingehen. Und dann gehen wir auch auf Zugriffsschutz ein, im Sinne von Rechte, Rollen, Berechtigungen. Da gibt es ja einen riesen Füllhorn in Tein. Lohnt sich reinzugucken und wir machen einfach mal eine richtige Episode dazu, oder?
Ja, genau. Das steht schon auf der Agenda für 2023, dass wir dazu eine Folge machen. Gut, wenn du keine Flammen sonst mehr hast, dann würde ich sagen, wir beenden diese Episode des Tein Podcasts und hören uns dann wieder am 23. Februar, das ist der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin, danke fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns, tschüss.
Jo, mach's gut, tschüss.